Der heißeste Job in Tech 2026 ist keine neue Erfindung. Er ist tatsächlich schon über 50 Jahre alt und genau deshalb geht es heute mal um die Geschichte des sogenannten Forward Deployed Engineers. Eine Rolle, die IBM in den 60er und 70er Jahren geprägt hat, die auch bei SAP weiterentwickelt wurde und jetzt, getrieben durch AI, ein spektakuläres Comeback feiert. Und das Spannende, sie hat mehr mit deiner Rolle als Solution Engineer zu tun, als du denkst. So, warum ist es relevant für heute? Also Andreessen Horowitz ist der größte Wagniskapitalfonds in den USA, nennt den Forward Deployed Engineer, FDE, werde ich es für den Rest der Folge nennen, the hottest job in tech. Firmen wie OpenAI, Palantir, Salesforce, die stellen alle tatsächlich schon genau diese Rolle ein. In LinkedIn finden sich heute, Stand 27. Februar, über 60.000 offene FTE-Stellen alleine in den USA für diesen Forward Deployed Engineer. Und ich glaube, die Grenze zwischen SE und FDE, die verschwimmt und das könnte dich auch direkt betreffen. So, und damit herzlich willkommen zu Presales Unleashed. Das ist dein Podcast für Sales Engineering im B2B-Softwarevertrieb. Heute bin ich ganz alleine, aber zusammen mit meinem Mitgründer Jan blicken wir auf über 30 Jahre gesammelte Erfahrung im Solution Engineering zurück und helfen heute dabei, technischen Teams besser zu verkaufen. Und da müssen wir uns natürlich ab und zu auch mal mit solchen Themen, die denn doch innovativ daherkommen, wie dem Forward Deployed Engineer, auseinandersetzen. Und darum soll es heute gehen. Steigen wir ein in Teil 1, die historischen Wurzeln. Tatsächlich ist es so, dass der Forward Deployed Engineer bei IBM entwickelt wurde in den 60ern und 70er Jahren, wo IBM sehr dominant in der Computerindustrie unterwegs war. 80% Marktanteil in den USA, 70% weltweit. Und Computer waren damals nicht so Plug-and-Play-Produkte, sondern so ein IBM-System 360, Mainframe, whatever, der kostete teilweise Millionen von Dollar und war so komplex, dass kein Kunde ihn im Prinzip selbst installieren und produktiv nutzen konnte. Und die Lösung für das Problem war eben der sogenannte Systems Engineer. Ja, also da haben die bei IBM eine komplett neue Rolle erfunden. Und das waren Menschen, die waren vor Ort beim Kunden stationiert, teilweise Wochen oder Monate lang. Die waren technisch hochqualifiziert, weil sie haben Hardware und die Geschäftsprozesse verstanden. Und sie waren eben nicht nur für den Verkauf verantwortlich, sondern auch für den Erfolg. Also das System musste funktionieren. Und somit waren sie die Brücke zwischen Produkt und Realität. Sie haben dann die IBM-Systeme an die spezifischen Anforderungen des Kundens ganz konkret angepasst. So, und was haben die also jetzt tatsächlich konkret gemacht? Also sie haben die Geschäftsprozesse beim Kunden analysiert. Sie haben die IBM-Systeme konfiguriert und angepasst. Sie haben teilweise konkrete Dinge programmiert, um kundenspezifisch dann das Ding in Betrieb zu nehmen. Sie haben Mitarbeiter geschult. Sie haben Troubleshooting und Support nach dem Go-Live ermöglicht. Und außerdem haben sie dann auch noch Feedback an die Produktentwicklung weitergegeben. Also Dinge, die sie im Feld gelernt haben, haben dann tatsächlich auch die Produktentwicklung weiter geprägt. Nochmal kurz zusammengefasst, warum gab es diese Rolle? Die Computersysteme waren viel zu komplex für den Self-Service. Jede Installation war tatsächlich auch einzigartig, was sich ja dann später stark mit dem Cloud-Modell verändert hat. Und IBM hat schon damals gesagt, wir verkaufen keine Produkte, sondern wir verkaufen Lösungen. Und somit war der Erfolg des Kundens war im Prinzip ja, unabdingbar, ansonsten gäbe es natürlich gar keine Folgeaufträge. So, also IBM hat in den 60ern im Prinzip schon verstanden, was SaaS-Unternehmen teilweise heute erst wieder neu lernen müssen. Wenn dein Produkt zu komplex ist, dann ist es teilweise notwendig, jemanden vor Ort zu haben, der es beim Kunden vernünftig zum Laufen bringt. Also da hilft dann auch kein Slide Deck mehr, sondern da muss man dann teilweise die Arme hochkrempeln und eben ganz hands-on an den Start gehen. So, und was hat jetzt SAP gemacht? Da gibt es übrigens auch von OMR eine spannende Podcast-Reihe zu der ganzen SAP-Geschichte. Dort wird das Thema auch ein bisschen aufgegriffen, kann ich an der Stelle empfehlen. SAP hat in den 80er und 90er Jahren die Enterprise-Software revolutioniert. So, also die haben das Modell auch übernommen. Da gab es dann die SAP-Berater, die wurden zum Kunden geschickt. Auch hier teilweise für Monate oder sogar Jahre. Und die haben dann SAP R3-Systeme angepasst, ABAP-Code geschrieben und haben Geschäftsprozesse des Kundens halt umgesetzt. Daraus ist ja dann auch ein ganzes SAP-Partnernetzwerk entstanden. Ne? Accenture, Deloitte, nur mal zwei sehr große Beispiele zu nennen. Aber inzwischen gibt es ja wahrscheinlich Tausende von SAP-Partnern, die im Prinzip daraus entstanden sind. Und die haben im Grunde sowas wie Forward Deployed Engineering at Scale für SAP ermöglicht. Und auch SAP selbst hatte natürlich auch eine eigene Truppe, der SAP Active Global Support, SAP Custom Development, und die saßen eben direkt beim Kunden. So, und der Unterschied zu einem reinen Berater ist eben, dass nicht nur beraten wurde, das ist natürlich auch passiert, aber sie haben halt gebaut. So, sie haben nicht nur die Anforderungen aufgenommen, sondern sie haben tatsächlich auch Code geschrieben und sie haben natürlich Empfehlungen ausgesprochen, aber sie haben vor allen Dingen auch das ganze System dann selber zum Laufen gebracht. So, das bringt mich jetzt mal in die moderne FDE-Zeit, also das Comeback an der Stelle sozusagen, und zwar hier durchaus geprägt durch Palantir. Ein Unternehmen, was ja durchaus auch jetzt zumindest in Europa und Deutschland immer wieder auch in die Kritik gerät und heftig diskutiert wird. Darauf möchte ich jetzt gar nicht so tief eingehen. Aber was Palantir getan hat, ist, sie haben den Forward Deployed Engineer praktisch modern inkarniert. Ja, also sie haben Anfang 2010 schon angefangen, genau diese Rolle für sich zu entdecken. Und vielleicht also zum Hintergrund, warum habe ich das gerade so gesagt, Palantir, die bauen so Datenanalyseplattformen für Regierung, Militär, Großunternehmen, teilweise hochsensible Daten, aber gleichzeitig sitzen in den USA. Die Umgebungen sind da sehr komplex und die Kunden technisch eher konservativ. So, also das nur so mal als Hintergrundinformation. Und Palantir hat eine neue Rolle geschaffen, die sie intern tatsächlich Deltas nennen. Also der Forward Deployed Engineer heißt dort Deltas, so nach diesem NATO-Alphabet. Und hatte 2016 gab es tatsächlich so, dass Palantir mehr Deltas als normale Softwareentwickler hatte. Also offensichtlich eine sehr wichtige Rolle für diese Company. So, was macht so ein Delta bei Palantir? Hier mein Zitat. You can think of a Dev's focus as one capability, many customers. While a Delta's focus is one customer, many capabilities. Also hier hören wir schon aus dem Zitat raus. Auch hier hat Palantir eine Rolle geschaffen, die primär beim Kunden sitzt. Und dann eben die Capabilities, also die Möglichkeiten, die die Software bereitstellt, eben in der Breite für den Kunden ermöglicht. So ganz konkret heißt das also, die Deltas oder die Forward Deployed Engineers, die sind vor Ort beim Kunden. Also hier ganz genau, wie es bei IBM und SAP in den 60ern, 70ern eben auch der Fall war. Anscheinend ist es bei Palantir so, dass ungefähr 25% der Zeit sind diese Menschen auch physisch anwesend. Also weg von Zooms, sondern tatsächlich vor Ort. Sie schreiben Code auf den Kundensystemen. Sie konfigurieren die Palantir-Plattformen und passen die an auf die speziellen Use Cases des Kundens. Und sie lösen halt die konkreten Probleme, die sehr spezifischen Probleme, die so ein Standardprodukt gar nicht abdeckt. Deswegen, wer sich häufiger mal mit Tech-News auseinandersetzt, wird auch immer mal wieder rausgehört haben, dass das Geschäftsmodell von Palantir teilweise hinterfragt wurde. Ist das überhaupt ein SaaS-Modell oder ist es eigentlich mehr ein Beratungsunternehmen? Und das zeigt sich hier eben auch genau an dieser Rolle, weil es eben oft kein Standardprodukt ist, was dort installiert wird, sondern eben stark angepasst wird. Und gleichzeitig auch hier sind die Deltas, wenn sie vor Ort beim Kunden sind, auch diejenigen, die Feedback zurück ins Produktteam spielen. Also Features, die für einen Kunden da vielleicht gebaut werden, die fließen dann gegebenenfalls, wenn sie auch sonstigen Mehrwert stiften, eben in das Kernprodukt mit ein. So, und auch hier nochmal ein zweites Zitat. Palantirs Selbstbeschreibung der Rolle ist wie folgt. FDE responsibilities look similar to those of a startup CTO. You'll work in small teams and own end-to-end execution of high-stakes projects. Also, ja, wie so eine Art CTO-Rolle, wo du auch sehr viel Verantwortung übernimmst in kleineren Teams und dann eben für die Umsetzung end-to-end verantwortlich bist. So, wo arbeiten jetzt konkret diese Deltas? Also mal ein paar Beispiele. Die sitzen bei Airbus in der Endmontage, die sind in der US-Armee, in Cybersecurity-Ops-Centern, in irgendwelchen Fabriken. Also die hocken dann nicht in irgendwelchen hippen Startup-Büros rum, sondern die sind eben praktisch direkt vor Ort und machen sich dort die Hände schmutzig. So, und jetzt gucken wir mal auf den AI-getriebenen Boom. Auch das wird sicherlich hier keinem Zuhörenden entgangen sein, dass auch in den letzten Wochen und Monaten gefühlt diese Beschleunigung der Innovation nochmal mehr zugenommen hat. Und seit diesem LLM-Boom, also Large Language Model-Boom, explodiert im Prinzip die Nachfrage nach diesem Forward Deployed Engineer. Wer stellt da ein? Also zum Beispiel, prominentes Beispiel, OpenAI hat ein eigenes FDE-Team seit Anfang 2025. Und hat dort Standorte in New York, San Francisco, Dublin, London, München, Paris, Tokio, Singapur und stellt eben genau dort diese Rolle ein. Palantir weiterhin, wie gerade schon ausführlich dargestellt, ist weiterhin der größte FDE-Arbeitgeber. Dann eine Company, die ich vorher noch gar nicht kannte, Ramp. Die haben auch die FDE-Rolle und auch Salesforce stellt Senior FDEs für Agentforce ein. Auch in softwarefremden Industrien, zum Beispiel Robotics oder sowas, gibt es diese Rolle. Aber ja, Healthcare, Industrial AI, da gehen wir heute aber nicht mehr mit ein. Aber auch diese haben FDE-Rollen tatsächlich geschaffen. So. Und wie ich vorhin schon im Intro erwähnt habe, wenn du auf LinkedIn heute mal schaust, dann gibt es 60.000 offene Stellen für Forward Deployed Engineers alleine in den USA. Also echt crazy. Vor 12 Monaten hätte noch niemand darüber gesprochen. Kurz nur eine Sache, bevor wir weitermachen. Und die ist für dich, wenn du ein Pre-Sales-Team führst. Jan und ich haben nach 15 Jahren im B2B SaaS und SE-Leadership immer nach einem Ort gesucht, wo man echte Führungsthemen besprechen kann. Kein Sales-Pitch, keine Produktdemos, einfach ehrlicher Austausch mit Leuten, die dieselben Herausforderungen kennen. Wir haben diesen Ort ehrlicherweise nie gefunden, also haben wir ihn jetzt selbst gebaut. Unsere Pre-Sales-Leadership-Workshop und Dinner sind genau das. Ein Invitation-Only-Event für SE-Leader. Maximal 35 Teilnehmer pro Stadt, ausschließlich Führungskräfte. Workshop-Teil am Nachmittag zu echten Leadership-Themen wie Scaling, Enablement und Operations und danach gemeinsames Dinner mit Essen und Getränken inklusive. Das Ganze machen wir 4-mal im Jahr in Berlin, Frankfurt, Köln und München. Die Spots sind typischerweise stark begrenzt und die Events sind in der Vergangenheit schnell ausgebucht gewesen. Das heißt, wer hier wartet, der schaut eher in die Röhre. Für 49 € sicherst du dir deinen Platz bei der nächsten Stadt oder du trägst dich einfach direkt auf die Warteliste ein, bevor die offiziellen Tickets überhaupt live gehen. Alle Infos und die Anmeldemöglichkeit findest du auf serockstars.com/dinner. Den Link gibt es natürlich auch in den Shownotes für dich. Und jetzt zurück zur Folge.
So, warum ist das jetzt so ein Boom? Naja, also es gibt hier halt so ein paar Parallelen, weil LLMs sind teilweise natürlich sehr komplex. Ja, das geht dann über so, hallo, ich mache mal mein ChatGPT auf und sag mal, wie morgen das Wetter wird, hinaus. Für so eine Self-Service-Integration, wenn ich jetzt anfange, verschiedene Integrationen aufzusetzen, das in Workflows zu integrieren, dann ist diese Komplexität eben genauso groß wie damals bei den IBM Mainframes und es lohnt sich, einen Spezialisten vor Ort zu haben. Teilweise sind die Use Cases super einzigartig. Also so ein LLM, keine Ahnung, für eine Callcenter-Automatisierung ist komplett anders als ein LLM, was beispielsweise spezialisiert ist auf Code, beziehungsweise der Workflow, der dahinter steht, ist eben sehr unterschiedlich und dann teilweise auch, obwohl es vielleicht derselbe Workflow ist, aber in unterschiedlichen Unternehmen eine ganz andere Ausprägung hat. Und dazwischen haben wir die hohe Flexibilität in der Software, das eben abzubilden, aber trotzdem muss es ja jemanden umsetzen. So, und dann ist es teilweise so, dass die Implementierung im Prinzip des Produktes, also wir gehen praktisch so einen Schritt rückwärts aus der sehr stark standardisierten SaaS-Welt und sagen, hey, also die Wirkungskraft von so einem AI-Modell ist eben insbesondere dann maximiert, wenn es extrem gut in die Workflows eingebettet ist und das ist dann eben doch sehr spezifisch und sehr individuell angepasst. Und dazu kommt, viele Kunden sind selber eben noch nicht auf dem Niveau, genau das leisten zu können. Das heißt, so eine traditionelle Enterprise-Company, die haben eben keine AI-Engineering und deswegen, wenn du eine innovative Lösung hast, die diesen Mehrwert grundsätzlich stiften kann, ja, dann haben sich diese Unternehmen dazu entschieden, okay, vielleicht brauchen wir eben diesen Forward-Deployed-Engineer, der genau das tut. Und damit wiederholt sich im Prinzip die Geschichte. Also in den 60ern war das Problem da, die Computer sind zu komplex und in 2020 ist es halt irgendwie, ja, die AI ist jetzt zu komplex und die Lösung ist eben, ja, schickt mal einen guten Engineer zum Kunden und der wuppt das dann. So, dann möchte ich mich ganz gerne mal jetzt hier dem Vergleich widmen, weil wir ein Pre-Sales Solution Engineering orientierter Podcast sind und es gibt natürlich ein paar Parallelen und es gibt aber auch einige Unterschiede und die möchte ich hier gerne mal mit euch diskutieren. Also der Solution Engineer hat sicherlich als Kernfokus vor allen Dingen mal den Verkauf zu unterstützen, wohingegen der Forward Deployed Engineer sicherstellt, dass die Implementierung funktioniert. Man könnte auch mal diskutieren, wo ist eigentlich der Unterschied zu Professional Services. Also, aber dafür wird, glaube ich, heute dieses Gespräch zu weit führen. So, wann kommt ein SE typischerweise rein? Naja, Pre-Sales ist ja auch so ein Wort, was da gerne benutzt wird, also im Prinzip vor dem Verkauf. Und Forward Deployed Engineer, naja, der ist gegebenenfalls schon vorher mit dabei, aber vor allen Dingen ist er halt auch danach dabei, wenn es um die Integration geht und um die Umsetzung. Der typische SE-Output ist, naja, wir machen Demos, Discovery, POCs auf zum Technical Win. Und der Forward Deployed Engineer hat als Output vor allen Dingen mal ein funktionierendes System beim Kunden. Schreiben wir als SEs Code? Manchmal. Also ich persönlich in meiner Historie durfte auch schon ab und zu mal ein bisschen Code schreiben, ein bisschen SQL, mal ein bisschen Java und so weiter. Aber eher selten, vielleicht bei POCs, Forward Deployed Engineers, ja, auf jeden Fall. Und tatsächlich eben auch auf Produktionssystemen und nicht nur auf irgendwelchen Testsystemen oder Demosystemen. Beim Kunden sind wir als SEs sicherlich auch regelmäßig, gerade eben für Präsentationen, für Demos, für solche Dinge. wohingegen der Forward Deployed Engineer nicht mal für so ein Meeting vorbeischaut, sondern teilweise Wochen oder Monate vor Ort sein wird. Die Verantwortung von uns ist vor allen Dingen mal den Kunden zu überzeugen, also von uns SEs ist vor allen Dingen mal den Kunden technisch zu überzeugen. Und ja, die Verantwortung des FDEs ist nicht nur technisch zu überzeugen, sondern den technischen Erfolg eben auch tatsächlich zu begleiten. Und am Ende kann man es vielleicht in so einer kleinen Analogie zusammenführen. Sicherlich gibt es noch mehr Dimensionen, die man diskutieren kann, aber ich will jetzt auch nicht hier das zu Monolog gestalten für dich als Zuhörer. Die Analogie ist im Prinzip klar, als SE sind wir vielleicht so eine Art Architekt, ja, wir zeigen mal den Bauplan, dass das überzeugend aussieht und stimmig ist und so weiter. Und der Forward Deployed Engineer ist dann fast so eine Art Bauleiter, also derjenige, der es dann eben am Ende tatsächlich umsetzen muss. Und jetzt gibt es aber trotzdem ein paar Parallelen, weil beide, sowohl der SE als auch der FDE, bauen natürlich die Brücke zwischen Produkt und Kunde. Beide brauchen technische und Business-Kompetenz. Also reine Engineers werden in beiden Rollen tatsächlich verloren. Die Business-Kompetenz ist ja auch etwas, worüber wir hier in dem Podcast für SEs sehr oft sprechen. Und das gilt für den FDE genauso. Also der braucht Engineering-Kompetenz, aber er muss eben auch grundsätzlich mal Business-Acumen mitbringen. Jetzt kann man unterstellen, vielleicht werden beide auch heute noch ein bisschen unterschätzt. Ja, wir werden manchmal von Vertrieb und vom Kunden vielleicht sogar auch als Demo-Affen gesehen. Der FDE wird irgendwie als teurer Consultant gesehen, aber wie wir heute schon gelernt haben, geht es weiter darüber hinaus. Beide liefern den entscheidenden Wert, also ohne SE kein Technical Win, aber ohne FDE eben auch kein Kundenerfolg. Beide Rollen geben Produktfeedback. SE ist mehr aus dem Feld in den Pre-Sales-Engagements und FDE ist eben direkt in der Umsetzung. Und fairerweise, auch den Vergleich haben wir schon ab und zu mal gezogen, ja, AE und SE, Account Executive und Solution Engineer, Good Cop, Bad Cop, so ein bisschen. Vermeintlich sind die SEs die Menschen, mit denen der Kunde wirklich reden will, weil wir eben kein Blatt vor den Mund nehmen und sagen, wie es wirklich ist. Auch das könnte hier gegebenenfalls eine Parallele zum FDE sein, weil man kann sich halt keine Geschichten ausdenken. Man muss es einfach genauso sagen, wie es ist. Ansonsten zeigt sich ja sofort in der Umsetzung, ob es funktioniert oder nicht. Also der FDE ist sicherlich einer der ehrlichsten Stimmen, wenn es um Kunden, ja, um Customer-Facing-Roles geht. So, wo sind jetzt vielleicht auch nochmal ein paar Unterschiede? Also Punkt 1, super spannend, wie ich finde, Skin in the Game. Ja, also daran zeigt sich ja immer, wie authentisch, wie ehrlich jemand tatsächlich in seinem Umfeld agiert. Und fairerweise muss man dazu sagen, ein SE kann natürlich nach einer Demo auch einfach gehen. Ich glaube, dass viele SEs das nicht tun, also in einer Demo Dinge behaupten, die dann in der Umsetzung schwierig sind. Aber trotzdem ist es erstmal so, dass der FDE natürlich viel mehr Skin in the Game hat, weil er eben vor Ort bleibt, wie wir gerade diskutiert haben, teilweise Wochen, Monate oder Jahre lang, bis es funktioniert. Das heißt, der kann sich dem nicht entziehen, wenn dann später Professional Services daherkommt und etwas umsetzen soll, was es nicht gibt. Ja, das ist ein Problem, was der FDE eben sehr klar in seinem Arbeitsalltag hat. So. Tiefe versus Breite, ne, da kann man auch mal diskutieren. Es gibt natürlich SEs, die teilweise ein sehr großes Book of Business hatten. Ne. Ich hatte das selber auch in meiner Biografie, wo wir dann teilweise an 10, 20 Opportunities mit 10, 20 verschiedenen Accounts arbeiten. Wohingegen so ein FDE primär mal vor allen Dingen auf einem Account arbeitet. Ein großer Unterschied ist natürlich auch, unsere Primärrolle als SE ist die Überzeugungskraft, wohingegen der FDE eben liefert. Und vielleicht auch nochmal der zeitliche Rahmen ist nochmal ein ziemlich großer Unterschied. Für uns als SEs haben wir natürlich primär mal einen Blick auf den Sales Cycle und wir wollen den Deal gewinnen und das idealerweise auch so schnell wie möglich, wohingegen die Rolle des FDEs sicherlich eher ein Marathon ist, also den Kunden eben das System, das die Lösung hinstellen, die der Kunde braucht, um ihn dann letztendlich auch erfolgreich zu machen. So, und wo überschneiden sich jetzt da vielleicht auch die Rollen und warum ist das jetzt für dich als SE auch mal relevant? Auch hier habe ich nochmal ein Zitat mitgebracht. FDEs versus Solution Engineers. There are similarities, but FDEs are usually expected to contribute more to the core product. Also FDEs tragen mehr zum Produkt bei. Und da finden einfach gerade so ein paar Konvergenzen statt. Also auch heute Vormittag, als ich mit einem SE-Leader gesprochen habe, da war es im Gespräch, ging auch hervor, also SEs müssen auch technischer werden. Ja, durch den ganzen AI-Boom und die fehlenden Kapazitäten, aber vielleicht auch teilweise die Kenntnisse beim Kunden, werden diese POCs, Proof of Values, werden noch technischer. Und das müssen SEs auch leisten können. Und gleichzeitig müssen FDEs natürlich auch diesen kommerziellen Aspekt weiterhin abdecken können. Also helfen auch Sales oder Pipeline Generation dabei. Und deswegen kann man auch argumentieren, vielleicht findet hier auch gerade eben, wie schon erwähnt, so eine Konvergenz statt. Also dass die beiden Rollen vielleicht verschmelzen, insbesondere eben bei diesen AI-Produkten, wo der Kunde Unterstützung benötigt. Jetzt kann man mal nochmal auf das Beispiel OpenAI schauen. Die haben tatsächlich so eine Solution-Architect-Rolle für sich auch. Und da geht es vor allen Dingen um Advisories. Die bauen so Minimum Viable Products, die anonymisieren Daten und arbeiten jetzt selten auf Produktivcode beim Kundensystem. Sie haben aber eben auch diesen FDE und der ist eben hands-on und schreiben Code direkt auf der Kundeninfrastruktur und beeinflusst die Product Roadmap. Also dort gibt es weiterhin die Unterscheidung, aber vielleicht ist, wenn wir jetzt mal 5 Jahre vorspulen, und das ist ja so ein bisschen hier auch die Idee hinter dem Podcast, mal so ein bisschen in die neuesten Entwicklungen reinzuschauen. Da gibt es natürlich weiterhin Ambiguitäten und ist das nicht alles hundertprozentig klar und deswegen auch diese Diskussion. So, was kann das jetzt für dich als SE eigentlich bedeuten? Naja, provokante These vielleicht an der Stelle. So, wenn AI-Produkte die Zukunft von Enterprise-Software sind, dann ist der FDE der Solution Engineer von morgen. Was können wir davon lernen? Also geh vor allen Dingen durchaus auch mal tiefer, statt immer nur breiter. Der FDE-Ansatz, der zeigt, also ein Kunde, der richtig betreut ist, der ist wertvoller als 20 oberflächliche Demos. Lerne zu bauen, statt nur zu zeigen. Auch hier nehmen wir das von unseren Kunden wahr. Ein starker Trend geht hin zu noch mehr Proof of Value, Proof of Concepts, sehr hands-on. Das bedeutet echte Integration mit echten Daten und damit natürlich auch echte Ergebnisse direkt auf Produktivsystemen. Und das ist etwas, mit dem sich heute schon viele SEs auseinandersetzen. Vor allen Dingen, also dritte, denke auch mal über den Deal hinaus. Bei den FDEs ist es von der Grundaufstellung so, dadurch, dass sie die lange Zeit beim Kunden verbringen, ist der Kundenerfolg am Ende die Outcome-Metrik, an der sie sich messen müssen. Und SEs, die genau so auch denken, die werden tatsächlich auch zum Trusted Advisor. Also es geht eben nicht nur jetzt mal diesen einen Deal da zu closen, sondern eben um die langfristigen Kundenerfolg. Eine Brücke zum Produkt zu bauen, wäre sicherlich etwas, wo auch SEs noch besser werden können. FDEs schreiben halt ganz konkreten Code am Kernprodukt. Und jetzt gibt es schon viele SE-Organisationen, die auch strukturiert Feedback geben, um das Produktmanagement zu befähigen, noch es weiterzudenken. Ja, ich denke zum Beispiel an meine Zeit bei Miro, wo wir im Prinzip jede Woche, teilweise mehrfach in der Woche, mit unseren Produktteams gesprochen haben. Ja, wir brauchen jetzt bitte mal hier diesen GDPR-Support und so weiter. Also solche Dinge passieren ja sowieso auch heute schon, aber fairerweise ist das auf so einer gewissen abstrakten Ebene. Wenn ich jetzt mir einen FDE vorstelle, der in der Lage ist, Code zu durchdringen und zu schreiben, dann wird der natürlich in der technischen Detailtiefe viel mündiger sein als vielleicht der durchschnittliche SE. Genau, und vielleicht ist damit auch eine gewisse Karriereperspektive verbunden. Ja, wenn ich mal schaue, so FDE-Gehälter, da gibt es ein paar öffentliche Zahlen dazu, die liegen in der Tendenz tatsächlich über normalen SE-Gehältern. Jetzt klar, mit einer Prise Salz diese Zahlen zu verstehen, weil es amerikanische Zahlen sind. Also Palantir zahlt für so ein FDE zwischen 150.000 und 250.000 US-Dollar Jahresgehalt. So, und für erfahrene SEs, die vielleicht auch so ein paar Coding-Skills mitbringen, könnte das also durchaus eine natürliche Evolution sein, sich in so eine FDE-Rolle hineinzuentwickeln. Und wie gesagt, es gibt auch Unternehmen, die kombinieren diese Rollen teilweise. Also zum Beispiel habe ich auch bei Salesforce gefunden, da gibt es so ein Technical Account Manager meets FDE Forum. Also diese Diskussionen finden einfach heute in der Industrie genauso statt. So, und jetzt vielleicht mal eine etwas unbequeme Frage an der Stelle. Wenn jetzt dein Produkt so komplex ist, dass Kunden eine FDE brauchen, um es zu implementieren, ist es nicht vielleicht auch ein Produktproblem oder es ist ein Go-to-Market-Problem? Nun ja, vielleicht ist es auch einfach am Ende beides, weil genau das ist auch der Grund, warum diese Rolle so wertvoll ist. Der FDE ist so ein bisschen das Schmiermittel zwischen einem ambitionierten Produkt und der realen Kundenwelt. Alright, also kurze Zusammenfassung. Forward Deployed Engineer ist keine neue Erfindung. Das mal ganz klar. Manche tun ja so, ja, hier the hottest job in town und so weiter. Ja, ist auch fair enough, aber es ist auf jeden Fall jetzt nichts komplett Neues, sondern IBM hat die Rolle in den 60ern, 70ern erschaffen, SAP hat sie in den 90ern skaliert und Palantir hat jetzt 2010 angefangen, sie für die moderne Tech-Welt neu zu definieren. Was wir erleben, vor allen Dingen getrieben durch AI ist die Wiederentdeckung der fundamentalen Wahrheit, dass komplexe Technologie am Ende immer noch Menschen braucht, die sie zum Laufen bringen. Vor Ort, hands-on, mit Code und eben nicht nur durch fancy Demos und Slides. Und für euch als SE kann das jedenfalls bedeuten, dass auch eure Rolle sich verändert. Die wird nicht verschwinden, aber vielleicht näher an diesen FDE heranrücken. Also da heißt es eben nicht nur, jetzt die Demo zu machen, sondern wir müssen auch bauen, integrieren und uns auch mehr dafür verantwortlich fühlen, dass der Kunde am Ende damit erfolgreich wird. So, vielleicht sind das dann die SE-Rockstars von morgen. Genau, also, was denkt ihr? Ist der FDE eine Bedrohung oder eine Chance für uns SEs? Schreibt uns gerne auf LinkedIn, wir freuen uns ja über jeden Hinweis. Gerne auch Kritik mal zu diesem Format, mal ein bisschen anders. Ich habe es ja heute hier mal komplett alleine vorbereitet und eingesprochen. Da freuen wir uns natürlich über Feedback, wenn wir mal so neue Formate ausprobieren, ob die mit euch, mit dir resonieren. Wenn ihr jemanden kennt, der vielleicht heute schon als Forward Deployed Engineer arbeitet, ich würde mich da super auf einen Kontakt freuen. Vielleicht können wir die Person ja mal in einer Folge interviewen. Und das war Presales Unleashed. Das ist dein Podcast für Sales Engineering im B2B-Software-Vertrieb. Und wenn dir die Folge gefallen hat und du wertvolle Impulse mitnehmen konntest, abonniere gerne die Show. Solltest du Fragen, Kritik oder auch Themenwünsche haben, dann schreib uns gerne. Wir freuen uns über jede Nachricht bei LinkedIn und antworten da sehr gerne. Link zu den Profilen findest du natürlich in den Shownotes. Schön, dass du wieder mit dabei warst und bis zum nächsten Mal.